Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir sind immer noch draußen, aber nicht mehr ganz so tief drin im Wald, denn unser nächster Gast, der hat es nicht bis in den Wald tief hineingeschafft, sondern er wartet am Rand auf uns. Es ist der britische Naturschriftsteller Robert McFarlane. Er hat die Wildnis gesucht in unserer gezähmten Welt und er zeigt sich in seinem neuen Buch als Experte für Unterwelten im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde heißt sein neues Buch. Hallo, herzlich willkommen. Nice to meet you, Robert McFarlane.
Nice to meet you too.
Hi. Wir kommen ja gerade aus dem Wald. Um uns herum sind jetzt auch noch ein paar Bäume. Aber wie würden Sie diese Art von künstlicher Natur beschreiben? Ist das jetzt Kunst oder Natur?
This is a good question. Well, the first thing I see are the species. We have hazel to our, an old coppice hazel to our.
Ja, ich sehe hier links von mir eine wunderbare Eiche. Dann haben wir einen Haselnussbaum. Und diese Bäume, die kommunizieren alle miteinander.
Communicating below ground with one another.
Aber das hat mit der Wildnis, die Sie auch mal gesucht haben, ja gar nichts mehr zu tun hier.
No, this is a garden.
Nein, das hier ist natürlich ein Garten. Das ist was Künstliches. Wir würden das als moderne Natur bezeichnen. Das hat jemand natürlich sehr schön arrangiert und gepflanzt.
Modern Nature, no.
In Ihrem neuen Buch lassen Sie sich ganz zu Anfang durch einen Baum runter in die Unterwelt, in das Unterland, wie es bei Ihnen heißt. Sie kriechen dann in dem Buch durch unterirdische Karsthöhlen, beschreiben Grabstätten, unsichtbare Städte, Gletscher oder auch Endlager von Atomabfällen. Was hat Sie da runtergezogen? Das ist ja wahnsinnig beklemmend und dunkel da unten. Gerade so wie Sie es beschreiben, möchte man da eigentlich gar nicht runter.
Frightening, but also fascinating. I think
ja, also es ist auf der einen Seite natürlich beklemmend, aber es ist natürlich auch sehr erfüllend, weil man so viel erfährt. Tausende von Jahren, die man sozusagen in diesem Unterland, in dieser Dunkelheit mit verbracht hat, da ist ja auch unwahrscheinlich viel Wissen, das man sich erwerben kann. Und diese Dualität finde ich sehr spannend.
Und Sie zeigen ja nicht nur die Dualität, sondern was für verschiedene Bedeutungen der Untergrund für uns hat, dass wir darin Dinge eben bergen, schützen, dass wir aber eben auch Dinge rausreißen, die kostbar sind oder dass wir unseren Müll darin verstecken. Das ist ganz schön ambivalent, was da unten los ist, oder?
I read so many stories and histories of the underworld and three.
Ja, ich habe sehr viel auch Literatur gelesen über dieses Unterland und wir benutzen es eigentlich für drei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite holen wir uns aus dieser unterirdischen Welt Dinge heraus, die wir benötigen. Auf der anderen Seite benutzen wir sie, wie Sie auch schon erwähnt haben, um unseren Müll dort loszuwerden. Und wir benutzen es auch, um Dinge zu verstecken, um Dinge für immer zu bewahren.
Ich habe extra von zu Hause die Schaufeln meiner Tochter mitgebracht. Sollen wir mal gucken, ob wir was finden?
Na, dann versuchen wir das mal. Ich bin sehr neugierig, was wir in einem deutschen Unterland so finden könnten. Vielleicht sollen wir uns doch mehr zu den Bäumen bewegen.
Was glauben Sie, was wir da finden? Es ist sehr trocken jetzt.
Also was wir schon wissen, was wir hier finden werden, ist eine Art Netzwerk, eine Art Fungusnetzwerk, was wir im Englischen das Waldnetzwerk nennen.
To share resources with one another, what we call in English the wood wide web.
Ja, und als moderner Archäologe habe ich hier ein ganz modernes Artefakt gefunden. Wir haben ja eine kleine gelbe Plastik-Fingerpuppe gefunden.
Fingerpuppe?
Ja, from around.
Und hier ist eigentlich das, was wir jetzt so ein bisschen ausgebuddelt haben, noch unsichtbar. Also dieses Waldnetzwerk, dieses Fungusnetzwerk kann man hier noch nicht wirklich erkennen. Es ist zu fein.
Wie tief muss man da runter?
Wir müssen noch ein bisschen tiefer gehen. Es ist nur unter der Oberfläche. Aber dieser Erdboden ist für uns nach wie vor so geheimnisvoll. Wir können immer noch nicht unter unsere Füße schauen, aber wir können hochschauen bis zum Mond. Wir können sogar auf Sterne schauen, die Trillionen Lichtjahre entfernt sind.
Seit Sie das wissen mit diesem Wood Wide Web, gehen Sie da anders durch den Wald?
Totally, yes.
Also ich sehe es wirklich ganz anders. Für mich gibt es keine einzelnen Bäume mehr, die nur für sich stehen, sondern ich sehe sie wirklich im Zusammenhang mit einem Kommunikationsnetzwerk. Aber eben, da besteht auch eine Art Wettbewerb unter diesen Bäumen.
Und so wie Sie das im Epping Forest beschreiben, in dem Kapitel, können wir auch durchaus davon was lernen für unsere menschliche Kommunikation.
Ja, wenn ich etwas gelernt habe von meinen Recherchen im Unterland, dann ist es, falls wir uns retten können, wie wir uns retten können, eben durch Kooperation, durch Zusammenarbeit, eben nicht dadurch, dass ein Baum ganz alleine nur für sich steht.
Wollen wir wieder aufstehen und ein bisschen weitergehen?
There you go.
Sind Sie jemand, der das braucht, regelmäßig in den Wald zu gehen?
Also entweder den Wald oder die Gebirge. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, da ging es ja darum, was die Gipfel der Gebirge für Menschen so anziehend macht. Und in den letzten 17 Jahren habe ich mich dann mehr für den Wald und für diese Unterwelt, für dieses Unterland des Waldes, für diese Dunkelheit interessiert.
Jetzt sind Sie ja jemand, der viele tolle Bücher darüber geschrieben haben, was in der Natur passiert. Und Sie sagen auch, man muss eine eigene Sprache eigentlich erst dafür erfinden, was dort sich abspielt. Aber was glauben Sie, warum eigentlich die Leute so viel lesen über die Natur, anstatt einfach in die Natur zu gehen?
We are living at a time of natural loss.
Nun, wir leben ja in einer Welt des Naturverlustes. Es geht ja die Biodiversität verloren, das dünnt sich aus. Das führt aber dazu, dass die Menschen das mehr lieben, weil dieser Verlust eben dazu führt, dass man sich mehr dazu hingezogen fühlt. Und das erklärt ein wenig, warum die Leute so viel über die Natur lesen wollen und wissen wollen.
In all its complexity at the moment.
Aber man muss sich ja schon ganz schön weit fahren, um überhaupt irgendwo hinzukommen, wo noch echte Natur ist, wo man sich mal verlaufen kann zum Beispiel, oder?
Ja, das stimmt schon. Andererseits habe ich diesen Gedanken längst aufgegeben, die echte Wildnis zu finden. Man muss nicht weit weggehen, das ist nicht nötig, sondern man muss die Natur einfach da nehmen, wo man sie findet und sich ein bisschen von dieser Sehnsucht verabschieden, die absolute Wildnis zu finden.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass die wahre Wildnis eben unsichtbar in der Unterwelt ist, so wie Sie sie in Ihrem Buch beschreiben.
Ja, wir müssen uns aber immer vergegenwärtigen, dass das kaum erforscht ist, was unter uns liegt. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass schon in dem Moment, wo ich mich in gewisse Höhlen begeben habe oder in gewisse Gletscher, dass ich da schon diese Wildnis gefunden habe.
This was a kind of wildness.
Wachen Sie eigentlich manchmal noch nachts auf und haben Albträume von diesen beklemmenden Höhlenexkursionen und was Sie da alles erlebt haben?
No, I'm fascinated by claustrophobia.
Nein, nicht wirklich. Klaustrophobie fasziniert mich. Ich kann damit ganz gut umgehen. Ich finde es eher faszinierend, wenn ich Leute beobachte, wenn sie meine Bücher lesen, wie sie sich bewegen und wie sie sich indirekt mit Klaustrophobie auseinandersetzen.
As they are experiencing claustrophobia indirectly.
Mir ging es auch so. Ich konnte auch kaum weiterlesen, als ich mit ihnen in der Höhle war.
It is a rare example of where an author is glad to hear their reader could not read on. It shows it is powerful.
Das ist eins der seltenen Beispiele, wo sich ein Autor darüber freut, dass sein Leser nicht weiterlesen konnte, weil er es beweist, dass eine gewisse Macht auf den Leser ausgeübt hat.
Gibt es denn etwas von diesen unglaublichen Erlebnissen, die Sie in dem tollen Buch beschreiben, was Sie besonders beeindruckt hat?
Yes. In East Greenland. In 2016, when Greenland was melting.
Ja, das war in Ostgrönland 2016, wo wir uns an einem Gletscher befanden und da öffnete sich unter uns plötzlich eine ganz neue blaue Welt und sie wirkte wie eine riesige 100 Meter lange Kreatur, die alles in sich aufnahm, alles ins Blaue tauchte, auch mich selbst, und das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis.
Right down to my bones. I will never forget that space.
Sind Sie denn nach all diesen Eindrücken und Analysen, die Sie für dieses Buch gemacht haben und auch schon für die Bücher vorher, schauen Sie eher optimistisch auf unser Überleben und unsere Zukunft hier auf der Erde? oder eher pessimistisch?
The question at the heart of
also die Frage, die man sich ja natürlich stellt, ist immer, sind wir gute Ahnen? Sind wir gute Erben von dem, was uns die Natur hinterlassen hat? Und da würde ich jetzt sagen, ist die erste Antwort nein, das sind wir nicht. Wir gehen nicht gut mit diesen Ressourcen um. Aber was mir Hoffnung macht, sind all diese jungen Menschen, die sich plötzlich wieder sehr für Nachhaltigkeit interessieren, die sich sehr für Natur interessieren. Und die haben schon eine gewisse Kraft, die mich optimistisch stimmt.
Und ist Ihnen das auch ein Anliegen als Autor, als Schriftsteller, dass Sie die Leute wirklich aufklären und vielleicht auch ein bisschen aufrütteln, dass sie endlich was tun?
Ja, anders kann ich mich auch gar nicht definieren als jemand, der über die Natur schreibt. Natürlich möchte ich, dass es eine Veränderung der Haltung gibt. Ob das eine Veränderung im Herzen ist oder ob das sogar weitergeht und sich vielleicht sogar auf Konzerne auswirkt, ist dabei gleich wichtig.
Wir gehen jedenfalls anders durch den Wald, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen, nachdem wir Ihr Buch gelesen haben. Robert McFarlane, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much.
Thank you very much.
All the best for you.
Thank you.
Und das Buch Im Unterland, eine Entdeckungsreise in die Welt, ist bei Penguin erschienen und es kostet 24 Euro. Und wir gehen noch ein paar Schritte. Wir können ja langsam zurückgehen. Und danke auch an Jörg Taschmann, der uns als Übersetzer bei unserem Spaziergang begleitet hat.